Ausbrüche. Gelesen von Celine Zimmerer. Für Christian und Danny, die mir in den dunkelsten und in den schönsten Stunden immer zur Seite stehen. Morgen sehen wir weiter.
Ich bin die Dolmetscherin von Angela Merkel. Sie können Ihre Sekretärin anrufen, wenn Sie wollen. Außerdem kann ich nicht hierbleiben. Ich heirate morgen meinen Verlobten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich befinde mich auf einem Polizeirevier und rede mich in Rage. Ich reite förmlich auf einer Welle von im wahrsten Sinne des Wortes unglaublichen Geschichten. Doch für mich sind sie real. Ich werde morgen heiraten und nun werde ich hier festgehalten. Meine Mutter wird angerufen, um meine Identität zu bestätigen, da ich keinen Ausweis bei mir trage. Meinen Koffer und meine Wertsachen habe ich an irgendeinem Bahnhof abgestellt, weil sie mir zu schwer waren. Ich breite mein Leben vor den anwesenden PolizistInnen aus und fühle mich wie auf dem roten Teppich. Von meinem inneren Auge applaudieren sie, und so fantasiere ich weiter und weiter. Irgendwann bringen sie mich in einen Rettungswagen und fahren mich ins Krankenhaus. Ich habe Hunger. Wann habe ich das letzte Mal etwas gegessen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass ich versucht habe, im ICE mit PayPal für 2 Gläser Sekt zu bezahlen, weil ich mich bei einem Geschäftsmann dafür bedanken wollte, dass er mir sein Jackett geschenkt hatte, da ich, nur in Rock und Top bekleidet, im Zug fror. Kurz danach kamen die 4 BeamtInnen und nahmen mich mit. Hier sitze ich nun, auf einer sterilen Krankenhausliege und warte. Worauf, weiß ich nicht. Ich brauche Internet, beschließe ich, und setze mich an den Computer im Behandlungszimmer. Ein Passwort versperrt mir den Weg. Ich lege mich wieder hin. Mir ist schwindelig und schlecht. Ich habe in den letzten Tagen zu viel Alkohol getrunken und zu wenig gegessen. Nach einer Ewigkeit werde ich untersucht und dann auf Station gebracht. Ich beschließe schon bald, dass es mir dort nicht gefällt und versuche, die Station zu verlassen. Meine Schwester läuft mir hinterher. Im Treppenhaus will sie mich aufhalten, aber ich wehre mich. Und schon bin ich in der Luft und werde von 4 PolizistInnen zurückgetragen. Ich strampele und trete und beiße. Niemand nimmt mir meine Freiheit. Ich schreie, dass ich ja zum Reden bereit sei, wenn man mich nur runterließe. Dann sagt die Schwester: Jetzt essen Sie erst einmal was, bleiben eine Nacht und dann sehen wir weiter. Dieser Satz hallt auch Wochen später in mir nach. Die größte Lüge, die mir je untergekommen ist. Angst. Was niemand sieht. Wie ich die Luft anhalte, um nicht an meiner Angst zu ersticken. Ich habe Angst. Angst vorm Rausgehen, vorm im Bett liegen bleiben, vorm Weinen. Davor nicht weinen zu können. Angst davor, es nicht zu schaffen, dass aus mir nichts mehr wird. Angst davor, dass ich entdeckt werde, stigmatisiert. Ich habe Angst davor, wie ich mich selbst stigmatisiere. Angst, dass die Gesellschaft mich nicht sieht, weil ich nicht krank aussehe. Angst davor, zu krank auszusehen, nicht krank genug zu sein. Angst, dass mir mein flüchtiges Glück in den Händen zerrinnt. Angst vor Unbeschwertheit, weil ich weiß, was um die Ecke auf mich wartet. Angst vor meiner Vergangenheit, meinen Erinnerungen, der Zukunft. Angst zu versagen. Angst, es zu schaffen und dann wieder zu fallen. Ich habe Angst, zur Last zu fallen. Anderen, mir selbst, meinem eigenen Leben. Angst, falsch zu sein, nicht richtig zu sein, wie ich bin. Angst vor der Angst. Angst vorm Glücklichsein, Angst davor, nicht geliebt zu werden, Angst, Angst, Angst. Wenn ich aufwache, wenn ich einschlafe, wenn ich einatme, wenn ich die Augen schließe, wenn ich mir die Zähne putze, Angst, wenn ich in der Supermarktkasse stehe. Angst, dass ich wieder psychotisch werde, depressiv, manisch, dass ich wieder in die Klinik muss. Angst zu leben. Angst zu sterben. Vor dem Alleinsein. Unter Menschen zu sein, Angst nicht zu genügen, Angst zu viel zu sein, Angst vor meinen eigenen Ansprüchen, den Erwartungen der anderen, Angst. Angst, Menschen zu verlieren. Angst, den Kontakt nicht halten zu können. Angst, wenn mein Handy mich über neue Nachrichten informiert und ich nicht antworten kann. Angst, irgendwann für immer allein zu sein. Angst, nicht angenommen zu werden. Angst, mich verletzlich zu machen. Angst zu verletzen, zu überfordern, Angst mich zu überfordern. Unendliche Angst, die mir durch den Körper kriecht, durch die Beine, in die Arme, ins Herz, ins verdammte Herz, da, wo es am meisten wehtut, in die Lunge bis in den Kopf, in die Fingerspitzen, Angst im ganzen Körper, bis ich glaube zu ersticken. Und ich halte die Luft an. Und ich warte, bis die Angst vergeht. Und ich lache und ich weine und ich atme, wenn sie einschläft, denn auch Angst wird müde. Ich versuche wach zu bleiben, länger als die Angst, um endlich frei zu sein, bevor sie wieder aufwacht. Meine Augen werden schwer. Ich will noch nicht schlafen. Endlich keine Angst.
Was machst du so?
Ich kann keine Ausbildung machen. Nicht noch ein Studium. Ich kann nicht arbeiten. Wann versteht ihr das endlich? Das System, die Gesellschaft, meine Familie. Die schlimmste Frage, die ich kenne, ist: Und? Was machst du so? Jeder fragt sie, ohne nachzudenken. Und sie tut weh. So sehr, dass ich es vermeide, neue Leute zu treffen. Die Frage bohrt so tief ins Herz, wie sie eigentlich nur oberflächlich gemeint ist. So wie, wie geht's dir? Und doch ist es eine Frage, die nur wenige Antworten duldet. Ich arbeite. Ich studiere. Ich mache eine Ausbildung. Ende der Fahnenstange. Ich bin zu Hause und froh, wenn ich morgens aufstehen kann, sorgt für betretenes Schweigen. Das betretene Schweigen ist kaum auszuhalten. Und das schaffe ich nicht mehr als einmal im Jahr. Also lüge ich, ich arbeite von zu Hause aus. Und die Balken in mir biegen sich. Doch schon geht das Gespräch weiter und mit ihr die Möglichkeit, eine ehrliche Verbindung aufzubauen. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht die Schuld von irgendjemandem persönlich. Es ist ein Gesellschaftsding. Aber das macht es nicht weniger schmerzhaft und irgendwie ist dann doch jeder Einzelne daran beteiligt. Ich will mich nicht dafür verurteilen, dass ich nichts mache. Und ich setze es in Anführungszeichen, weil das, was ich mache, nämlich jeden Tag kämpfen für mich, ist ja nicht nichts. Aber wie soll das gehen, wenn ich ständig daran gemessen werde, ob ich etwas Produktives zur kapitalistischen Gesellschaft beitrage? Scheiß Kapitalismus, ehrlich. Sorry, aber eine Welt, in der es mehr wert ist, sich zu Tode zu schuften, sowohl körperlich als auch geistig, als einander mit Empathie und Sanftheit zu begegnen, ist keine Welt, sondern eine Geldanlage. Mir persönlich ist es egal, ob jemand 80 Stunden arbeitet, wenn das dein Ding ist und dein Lebenssinn erfüllt, super. Nicht arbeitet, nicht arbeiten kann, nicht arbeiten will. Solange mir dieser Mensch auf Augenhöhe begegnet und mich nicht an kapitalistischen, unmenschlichen Maßstäben misst. Ich bin durch mit der Leistungsgesellschaft, auch wenn ich die Mantras noch verinnerlicht habe. Aber ich mache einen ersten für mich wichtigen Schritt. Ich erkenne, dass es nur Glaubenssätze sind, mit denen ich aufgewachsen bin, die aber deswegen auf keinen Fall wahr oder allgemeingültig sind. Ich bin etwas wert, weil ich bin. Psychose 1. Ich habe Angst, murmle ich. Ich wiederhole es immer und immer wieder. Ich habe solche Angst, dass mein Körper überläuft, so eine Angst, dass ich sie nicht in mir behalten kann, und meine letzte Hoffnung ist, die Angst auszusprechen, um aus ihr auszubrechen. Meine Zimmernachbarin fragt, ob sie Hilfe holen soll. Ich flehe sie an, es nicht zu tun, und fange wieder von vorne an. Ich habe Angst vor den KrankenpflegerInnen, sowie vor allen hier. Und draußen. Alle stecken unter einer Decke, wollen mich ins Gefängnis bringen oder mich umbringen oder mir schaden. Bitte keine Hilfe holen. Meine Zimmernachbarin hält sich die Ohren zu und guckt den Harry Potter weiter. Irgendwie ist auch der Film falsch. Die Farben sind so grell und die Stimmen verzerrt. Bestimmt ist auch das ein Trick. Bestimmt ist das gar nicht meine echte Zimmernachbarin und nicht der echte Film. Es ist alles nur gespielt, weil mich hier alle überwachen. Mein Körper verkrampft. Ich vertrage die Medikamente nicht. Mir läuft Speichel aus dem Mund, wie immer. Ich kann nicht liegen, aber aufstehen geht auch nicht. Ich will sterben. Nicht nur so dahergesagt, ich gebe alles, um zu sterben. Ich esse fast nichts, versuche nichts zu trinken und bete jeden Abend den ganzen Abend lang, dass ich morgens nicht mehr aufwache. Nur um der Angst zu entkommen, den schmerzenden Gliedern, der Psychiatrie. Die Schwestern kommen rein. Es ist der nächste Morgen. Ich schlage die Augen auf und würde vor Enttäuschung weinen, wenn ich noch weinen könnte. Ich weine nicht. Ich bin hier eingesperrt. Ich bin alleine. Ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber ich weine nicht. Die Tränen sind versiegt und ich bin längst nicht mehr da. Die Nebenwirkungen werden jeden Tag schlimmer. Mein Körper krampft, aber ich sage keinen Ton in den Visiten. Und wenn ich spreche, behaupte ich, alles sei in bester Ordnung, weil ich Angst habe und weil ich hier raus will. Und raus kommt nur, wem es gut geht. Also lüge ich. Natürlich glaubt mir niemand, aber das weiß ich in diesem Moment nicht. Ich finde mich im Raucherzimmer wieder. Die Fliesen sind kühl und hier beschließe ich, ist ein guter Ort zum Sterben. Der Raum heißt Arbeitsraum unrein und auch das scheint mir gelogen. Ein höhnisches Schild, das mich verwirren soll. Meine Brust wird eng und warm, das Blut fühlt sich so heiß an. Ich lege mich auf den Boden und warte auf den Tod. Plötzlich kommt ein Mitpatient herein und verscheucht mich. Ich wandere ruhelos über die Gänge der geschützten Station. Irgendwann kauere ich mich in die hinterste Ecke auf einen Sessel vom Arztzimmer. Ein Pfleger kommt auf mich zu und fragt mich, ob er mir helfen kann. Ich habe Blut im Gesicht. Ich muss mich aufgekratzt haben, ohne es zu bemerken. Er bringt mir eine kleine blaue Tablette. Ich habe Angst, dass er mich vergiften will und behalte sie stumm in der Hand. Sie schmilzt. Er schimpft, mir sei nicht zu helfen. Ich lege mich wieder ins Bett und stelle mich tot. Sesshaft. Es ist seltsam. Aber schon nach ein paar Tagen fühlt sich die Psychiatrie wie zu Hause an. Kein Zuhause, das man mag, aber eben das, das gerade da ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das gilt auch für die Psychiatrie. Wie viel braucht ein Mensch, um einen Ort sein Zuhause zu nennen? Ich habe herausgefunden, dass für mich ein Bett und ein Nachtschrank mit ein paar persönlichen Dingen reichen, um sesshaft zu werden. Ist das traurig? Oder bin ich einfach pragmatisch? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich wurde gerichtlich untergebracht. Das heißt, die Richterin hat angeordnet, dass ich für 6 Wochen auf der geschützten Station bleiben muss. Es ist wie Gefängnis. Nur, dass es keiner so nennt und alle hier der Meinung sind, es sei zu meinem Besten. Ich verbringe so viel Zeit wie möglich auf der Terrasse und versuche, die Umzäunung auszublenden, um mich für ein paar Minuten frei zu fühlen. Nachts ist die Tür zur Terrasse verschlossen. Dann liege ich schlaflos in meinem Bett und die Luft wird immer stickiger. Wie viel würde ich dafür geben, das Fenster öffnen zu können oder einen Spaziergang zu machen? Ich will hier raus. Ich will hier verdammt nochmal raus. Es ist 4 Uhr. Meine Nacht ist endgültig vorbei. Ich gebe meinen MP3-Player im Stationszimmer ab, den darf ich nur zum Einschlafen benutzen. Dann gehe ich ins Raucherzimmer. Die üblichen Verdächtigen sitzen schon oder immer noch auf ihren Stammplätzen. Eine von ihnen ist B. Wir drücken uns. Und sie erzählt mir, dass sie jetzt Zigaretten stopfen muss. B ist gehörlos und wir machen uns einen Spaß daraus, uns über die Distanz vom Flur nur mit Mundbewegungen zu verständigen. Wenn ich B in ihrem Zimmer besuche, mache ich genau einmal das Licht an und aus. So weiß sie, dass ich da bin. Je gesellt sich zu uns. Sie ist wie ich wegen einer manischen Episode hier und könnte meine Oma sein. Wir vertreiben uns die schier endlose Zeit mit Geschichten von draußen und Plänen, die wir für die Zukunft schmieden. Wenn wir hier raus sind, sagen wir, machen wir eine Kreuzfahrt zu zweit. So viel ist sicher. Der einzige Strohhalm, der uns hier drin am Leben hält, sind Träume und die Gespräche, die wir führen. Dann fühlen wir uns wie Menschen, die wir doch immer noch sind. Die Bindungen hier entstehen schnell. Bereits nach der ersten Zigarette zusammen weiß man über alles Bescheid. Das ist die Währung. Meine Geschichte gegen deine. Das Band hält magisch, bis jemand die Station verlässt. Draußen sind wir Fremde, hier drin Familie. Ich kann nicht mehr. Ich habe eine Pause vor dem nächsten Seminar und fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Es fängt an zu regnen und ich fahre den Berg hoch. Plötzlich bricht ein einziger Satz aus mir heraus, den ich vor mich hin murmle. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich fahre weiter und breche zu Hause auf meinem Bett zusammen. Aus Pflichtbewusstsein rapple ich mich wieder auf und fahre zum letzten Seminar an diesem Tag, obwohl ich am Ende meiner Kräfte bin. Als es geschafft ist, wird mir schwarz vor Augen. Es rauscht in meinen Ohren und mir ist schlecht. Ich gehe mit meiner besten Freundin Danny nach draußen und ich weiß nicht, wie ich noch einen Meter gehen soll, geschweige denn, wie ich nach Hause kommen soll. Die Straßenbahnfahrt zurück kommt mir wie eine Ewigkeit vor. In meiner Wohnung legen wir uns aufs Bett und ich bitte Danny mit zitternder Stimme, alles abzudunkeln. Alles ist so hell, so laut, so grell. Morgen früh gehen wir zum Arzt, sagt Danny. Und ich kann mich nicht mehr wehren. Irgendwann gleite ich in den Schlaf, wache aber immer wieder panisch auf. Ich habe Todesangst vor diesem Arztbesuch. Dort wird herauskommen, dass ich mich einfach nicht genug anstrenge, dass ich übertreibe, dass ich durchhalten muss. Am nächsten Morgen holt mich Danny ab und ich habe das Gefühl, mein Leben wird zusammenbrechen. Ich will umkehren und mich in mein Bett verstecken, aber weder ich noch Danny wissen weiter. Das Wartezimmer ist brechend voll. Wir werden spazieren geschickt. Eine halbe Stunde, die mich um den Verstand bringt. Mit zitternden Knien betrete ich das Arztzimmer und berichte meiner Hausärztin fast flüsternd von meinen Symptomen, von meiner bleiernen Müdigkeit, von der Erschöpfung, der Angst, der Überforderung, dem Wegschlafen meiner Probleme, meinem Lebensüberdruss. Meine Ärztin blickt mich still an und sagt dann mit großer Vorsicht, Sie haben Depressionen. Sie können nichts dafür. Sie können das Problem nicht lösen, indem Sie sich einfach mehr anstrengen. Und nochmal, Sie können nichts dafür. Vor Erleichterung fange ich an zu weinen. Endlich ist es raus. Endlich sagt mir jemand, dass ich nicht schuld daran bin. Sie stellt mir ein Rezept aus für ein Antidepressivum und ich muss versprechen, jede Woche vorbeizukommen, bis ich eine Psychiaterin und eine Psychologin gefunden habe. In der Apotheke löse ich das Rezept ein und wir gehen in ein Café. Im Beipackzettel lesen wir, dass die Antriebssteigerung vor der Stimmungsaufhellung einsetzt, wodurch das Risiko eines Selbstmordes steigt. Wir gucken uns entgeistert an und ich nehme trotzdem die erste Tablette. Es sollte der Anfang sein, die Ruhe vor dem Sturm. Noch wusste ich nicht, dass ich mehr Zeit in Kliniken als zu Hause verbringen würde, wie viele Medikamente ich nehmen würde und welche Diagnosen noch auf mich warteten. Psychose 2. Mein Freund kommt nach Hause und bringt mir ein geflochtenes Armband mit. Ich freue mich nicht, sondern verfalle in Panik. Genau dieses Armband habe ich verloren und ein zweites an meine beste Freundin verschenkt. Ich bin mir sicher, dass es ein Test ist. Sein Lächeln verzieht sich zu einem höhnischen Grinsen. Er denkt, ich sehe das nicht, aber ich kenne seinen Plan genau. Er steckt mit der Polizei unter einer Decke. Vor ein paar Tagen sind die BeamtInnen in das Zimmer genau über mir gezogen und hören mich ab. Deshalb verstecke ich mich, solange es geht, unter meiner Bettdecke, bis mir zu warm wird und ich keine Luft mehr bekomme. Ich versuche flach zu atmen und gesprochen habe ich seit Tagen nicht. Irgendwann werden sie kommen und mich holen. Das weiß ich genau. Mein Freund schickt mich raus zum Spazieren. Ich will nicht, weil draußen die Polizei auf mich wartet, aber er ist erbarmungslos und schiebt mich vor die Tür. Ich habe keinen Schlüssel. Ein paar Minuten warte ich vor der Tür, aber er lässt mich nicht wieder rein. Mir kommen Nachbarn entgegen. Ich bekomme Angst. Also gehe ich die Treppe herunter. Im Erdgeschoss stehen ein schwarzer Regenschirm und ein paar Schuhe. Mir dreht sich der Magen um. Nun haben sich die PolizistInnen auch noch hier positioniert. Ich bin nirgendwo mehr sicher. Ich kämpfe mich vor bis zum Hoftor und dort steht ein Polizeiauto. Die anderen Menschen sind so laut und kommen mir viel zu nah. Irgendwie werden sie dabei größer und ihre Gesichter verziehen sich zu Fratzen. Auf dem Kanal fahren Kanus und jetzt wird mir klar, dass das PolizistInnen in Zivil sind, die mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich hetze durch die Gegend, doch nirgendwo ist es sicher. Ich laufe immer schneller, zurück nach Hause. Ich klingele. Mein Freund öffnet die Tür. Ich stürze ins Bett und ziehe mir die Decke über den Kopf. Die Zeit vergeht nicht und gleichzeitig so schnell. Es ist Abend und mein Freund will, dass ich duschen gehe. Wann habe ich das letzte Mal geduscht? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht wehren. Er bringt mich ins Bad, dann geht er ins Wohnzimmer. Ich schaue die Dusche an und weiß nicht mehr, wie man sie benutzt. Es ist nur noch eine blasse Erinnerung. Irgendwann schaffe ich es, das Wasser aufzudrehen und setze mich in die Wanne. Kaltes Wasser perlt über meinen Körper und ich weiß nicht, wie lange ich dort sitze. Dann drehe ich das Wasser aus. Ich habe kein Shampoo benutzt und gehe tropfend durch die Wohnung. Mein Freund schimpft, wie so oft. Ich lege mich ins Bett. In der Nacht legt er sich zu mir und ich wecke ihn immer wieder auf, weil ich Angst habe. Todesangst. Auch wenn er mit der Polizei unter einer Decke steckt, ist er der Einzige, der gerade da ist. Nach dem 10. Mal verlässt er wutentbrannt das Zimmer und legt sich aufs Sofa. Ich glaube, ich muss sterben. Die Angst kriecht mir in alle Glieder und schnürt mir den Hals zu. Oben höre ich die PolizistInnen, die bäuchlings mit Abhörgeräten auf dem Boden liegen. Selbstoptimierungszwang. Ich stelle mir vor, wie ich dünner bin. Dünner, schöner im Sinne von normschön, größere Brüste, flacher Bauch, einfach schlanker. Und ich könnte etwas dafür tun. Sport machen, spazieren gehen, weniger essen. Vor allem weniger Süßigkeiten essen, wenn ich traurig oder gestresst oder alleine bin oder nicht einschlafen kann. Und gleichzeitig bin ich wütend auf das Patriarchat und auch mich. Ich bin ja auch Teil davon und ich hasse die Gesellschaft dafür, dass ich dieses Bild davon habe, wie eine Frau, wie ich sein soll. Und ich will gefallen. Noch mehr, seitdem ich erkrankt bin oder besser gesagt, seitdem ich diagnostiziert bin. Die Diagnosen und die Monate, die ich in Kliniken verbracht habe, haben mir jegliche Normalität genommen. Jedes auch schon vorher kleine Fünkchen Selbstbewusstsein und so greife ich auf das zurück, was mir von klein auf vermittelt wurde. Eine Frau muss gefallen und darf nicht schwierig sein, wenn sie geliebt werden soll. Und erst wenn also ich geliebt werde, ist sie etwas wert und erst dann kann ich mich selbst lieben. Falsch, völlig falsch, aber genau in diese Falle tappe ich immer wieder und dann verurteile ich mich für mein misogynes Denken. Müsste ich mich nicht selbst lieben, aus rein feministischer Sicht? Wäre das nicht der finale Akt der Befreiung und muss ich nicht mit gutem Beispiel vorangehen, ich mit Kleidergröße L für Frauen, die sich noch weniger normschön fühlen als ich? Verrate ich nicht alle Frauen, wenn ich mich nicht selbst liebe? Und sollte ich nicht, wenn ich schon ein Buch schreibe, wenigstens etwas näher an diesem Ziel sein. Ja, schön wär's. Aber wenn ich warte, bis ich alle Antworten habe, dann vergeht eine Ewigkeit. Und dann habe ich vielleicht die Antworten und die Selbstliebe, aber es gibt eben keinen Text über Selbsthass und Anerkennungssuchen, fehlendes Selbstbewusstsein und die Suche nach Selbstliebe. Es ist mir unangenehm, so ehrlich zu schreiben, weil ich mehr von mir erwarte. Aber ich glaube, es ist wichtig, nach außen zu tragen, dass keiner in diesem Kampf allein ist. Den Kampf mit uns selbst. Wir nehmen uns wahr als Einzelpersonen, die nicht normschön sind, und bewundern die anderen, die es aus unserer Sicht sind. Vielleicht hassen wir sie auch ein kleines bisschen, aber vor allem sind wir neidisch und denken, wenn ich erst so aussehe wie die da drüben, dann liebe ich mich und dann ist alles gut. Dann ist aber nicht alles gut, weil diese Liebe nicht von innen kommt, sondern wir versuchen, das riesige Loch in uns mit dem Äußeren zu stopfen und dann ist Tag X da und alles ist gefüllt, aber trotzdem fühlen wir uns kein Stück besser. Und je länger ich schreibe, desto mehr merke ich, wie doch etwas wie Selbstliebe aufkeimt, weil radikale Ehrlichkeit mir selbst gegenüber meinen Körper flutet. Und ich bin immer noch nicht zufrieden mit mir, aber ich könnte mir immerhin vorstellen, noch weiter Zeit mit mir zu verbringen. Herr B. Es ist Sonntag. Schon beim Frühstück kann ich meine Vorfreude kaum im Zaum halten. Hoffentlich vergeht die Zeit schnell. Heute kommt wie jede Woche Herr B., der ehrenamtlich mit PatientInnen spazieren geht. Herr B. ist ein gläubiger Mensch und auch wenn ich mit Gott nichts anfangen kann, liebe ich die Gespräche mit ihm. Letztens hat er mir sogar eine Bibel ausgeliehen und ich hüte sie wie einen Schatz auf meinem Nachttisch. Wenn ich besonders aufgewühlt bin, und das bin ich hier fast immer, empfiehlt er mir Bibelstellen. Das ist seine Art des Kümmerns, des Sehens, des Zuhörens. Nach dem Mittagessen schleiche ich auf der Station herum und warte auf das Klicken der sonst verschlossenen Tür. Durch das milchige Glas sehe ich seine Umrisse und mein Herz macht einen Sprung. Eine halbe Stunde gehen wir spazieren. Eine halbe Stunde, in der ich mich fühle wie ein ganz normaler Mensch. Das habe ich nur Herrn B. zu verdanken. Er hört zu. Er urteilt nicht. Und er gibt mir Sicherheit. Hier draußen in dieser halben Stunde vergesse ich, dass ich noch 4 Wochen auf der geschützten Station absitzen muss, bis ich wieder Freiheit atmen darf. Herr B. schenkt mir Zuversicht und unerschütterlichen Glauben daran, dass alles einen Sinn hat. Wir machen eine Pause auf einer Bank und ich spiele ihm ein Lied meiner Schwester vor. I will survive when it hurts the most, singt sie. Und mir laufen Tränen die Wangen runter. I will survive. Er sitzt mir gegenüber und hält diese Gefühle zusammen mit mir aus. Alles ist in Ordnung, sagt sein Blick. Und ich bin so ausgehungert vor echten, respektvollen Begegnungen, dass ich noch mehr weinen muss. Wir gehen noch ein Stück und ich erzähle vom Alltag auf Station, von traumatischen Erlebnissen, von meinen Träumen, von meinen Ängsten. Ich rede und ich rede. Ich finde einfach kein Ende. So froh bin ich, dass er mir zuhört und wünschte mir im Stillen nicht auf Station zurückzukehren. Ich sage, es ist bestimmt Zeit, langsam zurückzugehen. Wir brechen auf. Nähern uns mit schleichendem Schritt der Station. An der Tür bleibt er zurück und winkt mir, während ich zurück in mein Gefängnis gehe. Bis nächste Woche, höre ich noch. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Scherben. Ich stehe auf. Aber was keiner sieht, ist, dass ich dafür meine ganze Kraft brauche. Ich muss unmenschliche Kräfte aufbringen, um mich unter die heiße Dusche zu stellen, mir die Zähne zu putzen, den Küchentisch abzuwischen. Wenn nichts mehr Sinn macht, macht auch Aufstehen keinen Sinn mehr. Und ich tue es trotzdem, weil meine Erfahrung mir sagt, dass Routine wichtig ist, dass im Bett bleiben keine Lösung ist. und so kämpfe ich gegen mich selbst. Zwinge mich aus meinem Kokon, manchmal mit Waffen und manchmal mit Engelszungen. Ich frage mich, wieso es schon wieder so ist, wieso es mich jedes Jahr unerbittlich einholt. Und ich werde ungeduldig, will diesen schwarzen Hund nicht mehr Gassi führen und trotzdem pflanzt er sich auf mein Bett und bellt umso lauter, je länger ich liegen bleibe. Ich weiß nicht, ob ich noch Hoffnung habe oder ob ich längst überdrüssig aufgegeben habe und einfach so weitermache, weil man das so macht. Ich habe viele Fragen und so wenige Antworten. Die Fragen machen mich müde und das Atmen auch. Ich kämpfe mich durch den Tag, damit endlich Abend wird, damit ich schlafen kann. Und schlafen kann ich wie eine Weltmeisterin. Und wisst ihr, was mir am heiligsten ist? Die Minute nach dem Aufwachen, wenn mein Herz kurz leicht ist und nichts auf ihm lastet und ich frei atme. In dieser Minute habe ich niemanden verloren, niemand anderen und auch nicht mich selbst. Ich habe nichts auszustehen. Ich habe nichts von all dem erlebt, was mich traumatisiert hat. Die Minute ist so kostbar, wie sie auch wieder vorbeigeht. Dann sitze ich auf der Bettkante und sehe die Scherben, die andere in meinem Leben hinterlassen haben. Ich will nicht aufstehen, mir die Füße einschneiden. Aber irgendwie muss ich das, um an den Besen zu kommen und alles aufzukehren. Aber manchmal bin ich auch bockig und sehe es nicht ein, dass ich den Müll anderer Leute aufräumen muss. Und dann bleibe ich lieber liegen und stelle mich tot. Und der Hund bellt und wird größer, während meine Welt immer kleiner wird. Ich lasse fast niemanden mehr in mein Universum, weil es zu gefährlich ist. Emotional zu gefährlich. Und weil ich eh fast niemanden ertragen kann, wenn die Welt mich so müde macht. Ich bin leer. Und voll zugleich. Die Angst sitzt mir auf der Brust und in den Knochen. Das Auge des Sturms. Ich bin es nicht gewohnt, Angehörige von einem Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu sein. Ich bin Expertin im Kranksein, im Auf und Ab der Erkrankungsachterbahn. Ich weiß, was Leid bedeutet, wie es sich anfühlt, der Erkrankung hilflos ausgeliefert zu sein und trotzdem jeden Tag zu kämpfen. Doch es hat mich kein Stück darauf vorbereitet zu erleben, wie jemand, der mir nahe steht, in die Fänge einer tückischen psychischen Krankheit gerät. Man sollte meinen, meine Krankheitserfahrung hätte mich dafür qualifiziert, diese Situation zu meistern. Aber vielleicht macht es alles nur noch schlimmer, weil sich vor meinen Augen Szenarien abspielen, wie es weitergeht. Und K. will sich nicht helfen lassen. Das kann ich so gut verstehen. Aber plötzlich auch, wie sich meine Angehörigen gefühlt haben, als ich nicht in die Psychiatrie wollte, keine Medikamente nehmen, keine Therapie machen wollte. Ich erfahre das erste Mal die Hilflosigkeit und wie es ist, meine Hand auszustrecken und dann nur zusehen zu können, während sie weiter am Abgrund wandelt. Dieser Text ist für K. und für alle, die einen Menschen begleiten, der eine psychische Erkrankung hat. Ich stehe das erste Mal auf der anderen Seite. Das erste Mal bin ich Angehörige und muss dabei zusehen, wie jemand durch den Wirbelsturm hechtet und manchmal auch kriecht, aber den Ausweg einfach nicht findet. Egal, wie viele Laternen ich aufgestellt, wie viele Rettungsseile ich ins Auge des Sturms hineingeworfen habe. Und dann hänge ich da auch irgendwie dran am Rettungsseil. Ich will es ja festhalten. Und der Sturm saugt es ein und dann auch mich. Und plötzlich bin ich mittendrin. Und ich bin furchtbar müde und erschöpft, weil ich seit Tagen vor dem Sturm kampiere. Aber ich kann das Seil noch nicht loslassen, weil ich der Person sagen muss, sagen will, dass der Sturm nur von innen so schlimm ist. Und ich nicht weiß, wie lange noch da ist, aber dass da draußen die Sonne scheint oder dass zumindest kein Sturm dort ist. Und ich wirbele um die Person herum und rufe, aber meine Worte kommen nur in Bruchstücken an. Und dann fängt meine Kraft an, mich zu verlassen. Und ich weine, dass sie jetzt mitkommen muss, dass ich nicht mehr lange im Sturm bleiben kann. Aber sie hört mich nicht. Guckt mich nur an von Weitem und in ihren Augen spiegelt sich der Sturm. Mein Herz zerbricht. Ich kenne diesen Sturm. Aber ich weiß, ich muss raus da. Es ist nicht mein Sturm. What would Danny do? Ich bin auf der geschützten Station und kann mich nicht erinnern, wann ich hier angekommen bin. Generell kann ich nicht klar denken. Ich weiß nur, dass sich alle gegen mich verschworen haben und dass ich hier gegen meinen Willen festgehalten werde. Das Frühstück ist gerade vorbei und die Visite geht los. Der Aufenthaltsraum leert sich. Plötzlich wandert mein Blick zur Terrasse. Niemand ist draußen. An der Plexiglasumzäunung steht ein Stuhl. Dann geht alles ganz schnell. Und gleichzeitig passiert so viel in meinem Kopf, dass es mir wie eine Ewigkeit vorkommt. Mir schießt ein Satz durch den Kopf. What would Danny do? Danny ist meine allerbeste Freundin. Und vor allen, vor jedem Menschen auf der Welt habe ich Angst oder hege großes Misstrauen. Aber Danny ist immer noch in meinem verwirrten Kopf und Herzen. Und obwohl es nur noch ein Funke ist, ist dieses Vertrauen da. Und das Wissen, dass Danny schon wüsste, was zu tun sei. Wenn ich Danny wäre, denke ich. Wenn ich Danny wäre, würde ich die Chance ergreifen und auf diesen Stuhl klettern. Wenn ich Danny wäre, wüsste ich, dass das meine letzte Chance auf Freiheit ist. Der Gedanke gibt mir den letzten Schubs und ehe ich mich versehe, stehe ich auf dem Stuhl, dann auf der Lehne und springe 3 Meter in die Tiefe. Ich lande in einem Busch. Dann renne ich los. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber ich renne um mein Leben. Zufällig kommt gerade die Straßenbahn. Mit zerkratzten Beinen und Hausschuhen an den Füßen steige ich ein. Geschafft. Aus dem Fenster sehe ich den Wald und überlege auszusteigen, um mich im Wald zu verstecken und vielleicht endlich zu sterben, damit diese Angst aufhört. Doch so laut dieser Wunsch auch ist, kann ich nicht handeln. Am Hauptbahnhof steige ich schließlich aus. Die Sonne ist grell und die Menschen laut. Ich fühle mich verfolgt und weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ich muss irgendwo hin, wo mich keiner kennt. Hier kann ich nicht bleiben, aber ich kann einfach keinen klaren Gedanken fassen. Wie ferngesteuert steige ich in die Straßenbahn, die zu meinem Zuhause führt. Von weitem sehe ich ein Polizeiauto, das genau vor meiner Haustür geparkt hat. Ich habe Angst. Jetzt kommen sie mich holen. Als ich die Tür erreiche, fahren sie weg. Ich muss klingeln. Meine Wertsachen sind in einem Schließfach im Schwesternzimmer weggeschlossen. Mein Freund öffnet die Tür. Und als ich oben ankomme, sehe ich nur unendliche Enttäuschung in seinem Blick. Er zückt sein Handy und informiert meine Station. Jetzt bringe ich dich wieder zurück, sagt er. Und ich kann mich nicht wehren. Diesmal bin ich gescheitert. Aber in meinem Kopf schmiede ich so gut es geht schon den nächsten Plan. Am nächsten Tag besucht mich Danny in der Psychiatrie. Sie lächelt. Und ich hoffe, ich lächle genauso breit zurück. In meinem Herzen tue ich es. Ich bin stolz auf dich, sagt sie und geht eine Runde mit mir spazieren.